Yes, hallo alle, direkt hier von der High Pressure Podcast, Brudi. Wir haben heute Besuch von zwei Ehrensgäste, direkt aus Berlin, die harten Harleys und Halunken-Jungs, der Ben und der Fernando. Herzlich willkommen hier bei High Pressure Podcast. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr diese ganze langen Weg hier hochgekommen sind.
Ja, danke. 2,5 Stunden, Bruder, für dich auch gerne 12.
Herzlich willkommen, ja. Männer, und vielen Dank für die Anreise. Vielen Dank. Es ist eine Ehre.
Uns auch. Das ist ja so, lass uns mal die Podcast starten mit wie wir uns kennengelernt haben. Weil das finde ich schon, das ist ein coolen Geschichte. Ja. Also, ich habe dich ja immer gesehen auf TikTok. Ich folge ja gar keinen auf TikTok, aber irgendwie bist du immer aufgetaucht voneinander auf TikTok. Mhm. Immer. Und ich muss schon sagen, das war schon sehr spannend. Und das war diese Sache mit diesem Krim.
Und das hat auch viele Wellen geschlagen, vor allem hier in Hamburg natürlich. Ja. Er hat schon Schaden angerichtet und dafür Chaos gesorgt, so ein bisschen, ne?
Ja, so haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Ja.
Ne? Ich finde, du hast das, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde, du hast dieses Video schon sehr cool genommen. Und einfach mal saß ich im Sommer vorne in meinem Café und ich saß sogar mit Marc und auf einmal auftaucht eine Nachricht in mein Instagram. Mit Fernando hat mich gezeigt. Und dann von eurer Community hat gefragt, wann macht ihr eine Dreh mit der Mats Christensen?
Stimmt.
Also sehr, wenn Ben da drauf Bock hast und wenn Mats natürlich auch. Und so hat das entstanden. Und das sieht man einfach, wenn Männer sich treffen mit die gleichen Werte, ne? Und dann haben wir einen richtig geile Dreh in Berlin, einen richtig super Tag, Abend gehabt. Ja. Danke mal noch dafür für eure Gastfreundschaft. Ne, das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Das war ein richtig geilen Tag. Stimmt. Und ich freue mich schon auf die zweiten Folge davon.
Also ich muss sagen, ich muss sagen.
Erinnerst du dich, ne? Die erste Szene von Mats in Berlin, dass er ja gleich wieder die Typen vom Ordnungsamt erpresst hat.
Original.
Ja. Original. Wir haben auch noch Videoaufnahmen davon.
Wir haben alles. Wir speichern auch alles. Das war eine Szene, wo wir beim Chinesen waren, tatsächlich.
Ja.
Und Mats keinen Parkplatz gefunden hat und dann einfach mal im Halteverbot gepackt. Dann kam Ordnungsamt und da hat Mats seinen Charme spielen lassen und im Endeffekt nachher. Ich glaube sogar, haben die nicht sogar nachher noch geschrieben?
Haben die, ja.
Die haben ein Foto geschickt.
Ob ich die Videos zu denen schicken konnte.
Ja, von daher war es ganz cool und die Geschichte war wirklich so, ich habe damals eine Fragerunde gemacht, Gäste und so weiter. Und dann kam sehr oft der Name, Mats Christensen. Und ich bin nicht so in dem Internet-Game drin. Also Leute denken immer, wenn man viel im Internet ist, da beschäftigt man sich auch viel damit.
Das muss es nicht unbedingt heißen.
Genau, und das mache ich auch nicht so. Und dann habe ich dann irgendwann Mats Christensen mal bei Instagram gesucht, geguckt, was macht der so. Ich so, oh, smarter Typ, geil, coole Geschichte, was dahinter. Und dann habe ich natürlich dann auch eine Story gemacht und sag, ey, Mats, komm vorbei, coole Sache, coole Geschichte. Habe ihn dann markiert, er direkt geantwortet sofort und so ist das natürlich entstanden. Und es war mit auch einer meiner Lieblingsfolgen vom Podcast, weil es war echt, echt gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind nachher noch auf ein Konzert gegangen von
Redman.
Das waren wir auch noch. Ja, das war geil. Wir sind auch nachher noch rübergegangen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Also, du hattest beim Konzert besonders viel Spaß.
Ja, ich bin nur draußen gewesen.
Von 90 Minuten, vom 90 Minuten Konzertzeit.
Ich bin nicht so der Party-Typ, ich bin nicht so der Ding, es ist mir einfach auch dieses.
Dann kiffen die da auch alle.
Ja.
Ne?
Ich bin absolut anti-Drogen. So, ich trinke keinen Alkohol, nehme keine Drogen. Und das war mir dann zu viel vom Geruch her und so. Dann bin ich einfach rausgegangen, hab dann draußen ein bisschen.
Wir haben viel Spaß gehabt.
Aber
und
cool.
Das Beste, was da drin steht, jetzt auch eine gute Freundschaft.
Ey, erinnerst du dich noch an die Uber-Fahrt? Die war doch auch noch. Ja, wo du den Uber-Fahrer fast zusammengeschlagen hast.
Ich glaube, das war umgekehrt, ne?
Ach so. Danke.
So verdrehen sich die Tatsachen.
Ja. Ich bin ja mit Uber gefahren, so diese Wut. Und dann haben Ben und der Uber, hier, Fahrer, haben ein bisschen gestritten. Und wir saßen hinten, wir müssen das alles ein bisschen, da muss da wieder ein bisschen Frieden einkehren.
Ich wieder. Guck mal, die Situation war wie folgt, der kommt mit seinem Uber und wir waren ja zu 1, 2, 3, 4, 5. Jule war noch, fünf, wir waren zu fünf.
Also einer zu viel.
Nein, wir waren zu viert.
Nein.
Wir waren zu viert, drei hinten. Und er, das ist in Berlin so, die Leute sitzen nicht vorne, sondern steigen hinten ein. Und er hat den Sitz dann vollgepackt mit seinen Sachen.
Da stand seine scheiß Suppe.
Nicht rein, seht ihr, wer aggressiv ist? Ruhig bin, entspann dich bitte ein bisschen. Und auf jeden Fall stand sein Essen vorne.
Ja, und ich habe die Tüte gesagt, mit der Suppe hochgenommen.
Da hast du gesagt, ja, geht nicht, ist so voll und so weiter. Er sagt, ey, räum doch den Mist weg, ich will nur einsteigen. Dann ist es ein bisschen heiß geworden und hat auch nur eine Sterne-Bewertung gegeben nachher vom dann war das Thema auch, das war die Strafe, die er bekommen hat. Wir wollten eine Strafe aufrufen, das war die 1-Sterne-Bewertung.
Also ich hatte schon Angst, ob die Shawarma-Messer gleich rauskam. Er war auf jeden Fall auf die Modus, der Uber-Fahrer.
Aber Mats, wenn ich da bin, kann sowas nicht passieren.
Nee.
In der Tasche.
Sehr gut.
Ja. Ich würde gerne mal wissen von euch, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen und wie ist euer Podcast entstanden und wie habt ihr euch kennengelernt? Also seid ihr Kindheitsfreunde oder wie seid ihr zusammengekommen?
Das ist tatsächlich witzig, dass wir wieder in Hamburg sind und sich diese Frage hier stellt, weil entstanden ist das ganze Baby in Hamburg.
Ja.
Und wir sind uns schon zu Clubzeiten begegnet. Er wusste, wer ich bin, ich wusste auch, wer er ist.
Ihr wart beide in Clubs?
Genau.
Mitglied?
Genau.
Und Hells Angels, Bandidos oder?
Beides.
Ja, okay. Bei ihm bei dir war es umgekehrt.
Von Rot-Gold zu Rot-Weiß, genau.
Ja, bei mir war es von Rot-Weiß zu Rot-Gold und dann wieder zurück zu Rot-Weiß.
Ja. Und dann erzähl du gerne, weil ab da kam dein Part.
Ich bin dann irgendwann über Karim gestolpert damals, als diese Hamburger Geschichte war.
Online drüber gestolpert?
Ja, online. Und zwar, weil er da ein Foto mit Kassler gemacht hat. Jeder wusste, ich habe auf Kassler damals reagiert. Wer ihn nicht kennt, der Kronzeuge aus Berlin.
Die beiden haben ein Foto zusammen gemacht.
Genau, die haben ein Foto zusammen gemacht, als damals Karim für oder mit Spiegel TV, glaube ich, in Kontakt war. Oder irgendwo gab es da Berührungspunkte. Dann haben die ein Foto zusammen gemacht. Dann habe ich mich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, Karim. Jeder wusste damals, als ich noch alleine vor der Kamera war, dass ich diese Aussteiger, Kronzeugen, Verräter, dass ich da mir das quasi zum Hobby gemacht habe, die zu exposen. Weil am Anfang ist immer alles cool, alles schön, ne? Und dann, wenn Haftstrafen drohen, dann auf einmal ist doch nicht alles so cool. Und dann versucht man, Verrat zu legitimieren. Und ich sage, Verrat kann man nicht legitimieren. Verrat kann man nicht rechtfertigen. Und wenn man jedes Mal immer nur isst und dann irgendwann kommt vielleicht nur Salat auf den Tisch, dann die Leute verrät, das zeigt, glaube ich, welchen Charakter oder welches, wie die jetzt sagen würden, welches Geisteskind dahinter steckt. So, dann habe ich mir das zur Aufgabe gemacht. Karim ist mir über den Weg gelaufen. Habe dann auch sehr guten Kontakt mit Hamburg gehabt. Und wurde dann eingeladen. Mein Videocreator damals hatte aber keine Zeit, beziehungsweise es gab da ein paar Überwürfnisse. Und da habe ich ihn angerufen, weil wir uns kannten schon. Wir hatten Kontakt. Wir haben schon geschrieben mehrmals, auch telefoniert. Ich habe damals noch Twitch gemacht. Er kam in mein Twitch ab und zu rein. Dann habe ich gesagt, ey Ben, kannst du morgen nach Hamburg kommen? 2-3 Tage, wir müssen noch was Wichtiges machen. Drehen und so weiter. Da sagt er, oh, wird schwer, ich kann dir gleich Bescheid sagen. Worum geht's denn?
Ich war gerade in Augsburg.
Ja, du bist gerade, ne? Nee, am gleichen Tag zurückgekommen.
Ja.
Weil er auch viel in Augsburg ist, da auch noch viel macht. Ne? Er hat ja auch
ich betreue da eine Supplement-Brand.
Genau. Und war viel unterwegs, gerade nach Hause gekommen, von Augsburg nach Berlin. Ich so, morgen Hamburg. Und er so, boah, ich bin gerade nach Hause gekommen, schwer. Dann habe ich ihm die Thematik erklärt, worum es ging. Hat er gesagt, ich bin sofort dabei. Und dann haben wir uns dann montags in Hamburg getroffen und dann begann das Abenteuer Karim so gesehen. Fing vorher schon an. Mhm. Aber dann kamen erst die Gäste, die wir eingeladen haben.
Und Hamburg meldet sich zu Wort.
Das war unsere Reihe auf unserem Kanal, das kann man immer noch sehen. Das haben wir dann hochgefahren und ich habe auch oft zu Karim gesagt, nimm den Ausweg, das alles, was du da erzählst, stimmt nicht. Im Endeffekt hat es sich auch rausgestellt, dass es nicht der Wahrheit entspricht, was er dort gesagt hat. Hat sich nachher auch entschuldigt. Und
ihr habt ihm ja gerettet eigentlich.
Ich habe ihm ja auch immer den Ausweg gegeben. Ich möchte dich gar nicht exposen. Du verläufst dich dann etwas und das sage ich auch, heute habe ich auch ein langes Telefonat gehabt mit jemandem. Man verläuft sich schnell im Internet. Manchmal ist man wütend, enttäuscht. Man trägt einen falschen Hass in sich und so weiter. Und dann steuert er und dann bekommt man vor der Kamera oder beziehungsweise wenn man dann live geht und man sieht auf einmal kommen 400-500 Zuschauer, dann bekommt man ein falsches Ego.
Du meinst, man redet sich dann um Kopf und Kragen?
Natürlich, weil die Leute aber auch die Aufrufzahlen bzw. die Zuschauerzahlen.
Weil die dann auch weiter füttern müssen.
Ja, natürlich. Wollen, ne? Das Ding ist ja auch diese ganze Community, wo du denkst, das sind meine Freunde. Ja. Das sind nicht deine Freunde, die sind gerade auf deinem Kanal, weil die beefgeil sind. Ja, ich mache dieses YouTube-Game seit 8 Jahren und der beste Content bei uns in der Szene ist, entweder, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, Harry, entweder Steroide oder Beef. Und ich meine jetzt nicht das Beef zum Braten, sondern so Dings, wenn sich irgendwelche Bodybuilder untereinander streiten. Ähnlich ist es da genauso passiert. Und das gibt dann immer noch mehr Benzin ins Feuer. Und irgendwann, wenn man zu viel Benzin in Feuer kippt, gerät das Feuer außer Kontrolle. Und auf dem Weg war Karim einfach auf dem besten Weg, dass dort kein Feuer mehr war, sondern dass wir Waldbrandstufe 4 hatten. So, und der Typ ist halt auch einfach psychisch, wenn man den mal so ein bisschen analysiert, der war halt einfach
stabil. Der war stabil.
Nicht stabil, der war also wirklich auch, dem war auch egal, was für Konsequenzen sein Handeln hat, weil er eh nichts mehr zu verlieren hatte.
Richtig.
Ja, keine Wohnung, keine Freundin, Familie verstoßen, dies, das, Ananas. So, und da hat er halt so eine Art Ersatzfamilie plötzlich in dieser Community gefunden, die er dort hatte. Und die haben ihn natürlich gepusht und das ist so toll, was du dort machst und hi und ha und hu. Aber das sind am Ende des Tages keine Freunde. Wer kommt denn, wenn du deine Mutter beerdigst? Wer kommt denn, wenn du deinen Vater beerdigst? Kommen dann diese 500 Leute aus deinem Stream? Ich denke nicht. Und das hat er dann, glaube ich, auch, Gott sei Dank, also Gott sei Dank, ab dem Moment, wo wir angefangen haben, diese Doku zu drehen gegen ihn, wo du ja
noch am Anfang noch nicht so verstanden.
Nein. Es hat Zeit gedauert, aber die Doku war so der Startschuss und dann.
Wo er gemerkt hat, okay, da ist auch eine Menge
dahinter. Das ging ja dann auch vom Hundertstel ins Tausendste, dann hat er uns zum Kampf herausgefordert und dann habe ich gesagt, kein Problem, dann kämpfe ich halt gegen dich. Also dann wollte er erst gegen mich erst kämpfen und nachdem er mich kaputt gehauen hat, wollte er dann gegen Fernando kämpfen und das ist dann auch, diese eigentliche Mission ist dann irgendwo auch verloren gegangen. Auch seine eigene Mission, die er ja hatte, Frauen aus diesem Rotlicht zu befreien. Was hat das damit zu tun, ob wir drei jetzt kämpfen oder nicht?
So ist die Geschichte entstanden. Dann irgendwann wollten wir waren dann, wir waren damals im East Hotel und eingeladen. Extrem gastfreundlich die Jungs aus Hamburg gewesen. Ja. Was auch da nachher dazu geführt hat, dass ich deswegen auch hingekommen bin und sehr viel Zeit hier verbringe. Weil ich mich einfach hier sehr wohl fühle. Und dann war quasi der Plan nach dieser Karim-Sache, dass Ben und ich auf meinem Kanal, da war ich noch alleine, gemeinsam einen Talk machen bezüglich Kasra Zagaran. Und dann war die Chemie so geil, dass wir gesagt haben, weißt du was? Wir machen einfach einen Podcast. Warum? Wir haben auch eine Folge aufgenommen tatsächlich schon.
Die ist nie veröffentlicht worden.
Wir haben da uns, das war auch so eine schlechte Folge, wenn man es echt mal zugibt. Das war eine Katastrophe, weil wir sind einfach von Höckchen auf Stöckchen gesprungen. Ja. Das war völliger Schwachsinn. Und dann haben wir gesagt, bei TikTok, ich war live auf dem Kanal, Ben war dann neben mir quasi. Und ich sage, ach so, und übrigens, wir machen einen Podcast jetzt bald zusammen. Und der guckt mich so an, so, wie Podcast. Ich sage, ja, wir machen einen Podcast zusammen, alles gut. Und dann haben wir den Namen irgendwann, Halis und Halunken. Den hat damals der Rapper Manuelsen, war der Namensgeber so gesehen davon.
Und geht auch gut ins Ohr, der Name. Geht gut ins Ohr.
Ja, war wirklich gut. Also für uns persönlich, es hat gematcht, hat gepasst. Mhm. Und dann haben wir den Podcast gestartet und haben dann, sind relativ erfolgreich damit geworden.
Ja, viel Erfolg, muss ich sagen.
Sehr beeindruckend, wie du einen Channel aufgebaut
hast. Ja, und wir wissen ja, wie hart das ist, so ein Channel. Und ich finde schon auch, wir haben auch viele spannende Folgen gemacht, auch mit sehr vielen, sehr coole Gästen. Mhm. Ne, und deswegen finde ich, ne, habt ihr schon sehr, sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Und in einer sehr kurzen Zeit auch.
Ja, ey, die ersten zwei Folgen waren bei mir im Wohnzimmer auf der Couch. Harleys und Ganoven. Wir mussten 10-mal das Intro drehen, weil ich unseren Namen auch jedes Mal falsch gesagt habe.
Aber wir veröffentlichen das dann auch.
Aber wir machen auch so lustige Reels dann da draus.
Wir schneiden da so gut wie gar nichts raus.
Ja, und jetzt, heute sind wir an dem Punkt, wo unser komplettes Podcast-Setup mobil ist. Wir dich da morgen auch in Flensburg besuchen kommen. Also wir nehmen jetzt einfach unser komplettes Setup in den Kofferraum rein, ey, und wir haben so viel, das ist ja das Geile so, dass wir so geile Leute in unserem Freundesfeld haben, wie euch beide jetzt oder so. Wir kommen hin, wir steigen aus, wir packen unser Podcast-Setup, Action, let's go.
Oder wir kommen hin, alles schon aufgebaut.
Ja, es ist super cool.
Danke auch nochmal für die Gastfreundschaft,
sehr nett. Ja, Mann, also wenn ihr mal
Wir haben zu danken.
Nein, es macht einfach 100%ig.
Also wenn ihr mal in Hamburg seid, wirklich sehr, sehr schönes Tattoo-Studio, auch Prime-Tattoo, wo wir heute zu Gast sein dürfen.
Dankeschön.
Habe selten so einen sauberen, also wirklich sauberer Laden gesehen.
Ja, vielen Dank, mega zu schätzen. Dankeschön.
Hai ist schon sehr bekannt, was das betrifft.
Dankeschön.
Da brauchen wir nicht viel drüber reden. Das ist
Meister. Ich war auch in vielen Tattoo-Läden in meinem Leben. Das ist so, du weißt ja selber so. Das ist ein Unterschied, ob ich einen Shop mache oder ob ich wirklich, das ist für mich ein Laden hier. Das ist,
vielen
das
Dank.
Ist schon fast eine Lounge, so vom Feeling her. Ja.
Vielen Dank. Ist auch geil, dass wir hier unsere Drehs und alles machen können.
Das ist super.
Könnt ihr beiden noch ein bisschen mehr erzählen über eure Club-Vergangenheit? Wie kam das, dass ihr die Clubs gewechselt habt? Wie war diese Zeit und wie ist jetzt der aktuelle Zustand oder die aktuelle Phase?
Wie du willst.
Kann gerne anfangen. Ben anfangen.
Okay, ja. Ich habe damals noch in Cottbus gewohnt. Ich war relativ jung. Ich bin relativ zeitig mit dieser Szene in Berührung gekommen. Ich war 17 und hatte eigentlich mehr so mit der Fußball-Hooligan-Szene in Cottbus zu tun. Die ist da sehr groß aufgestellt. Auch dadurch, dass die natürlich so grenznah an Polen sind und so, ist das so. Sind gute, stabile Jungs da. Und dann sind viele aus unserem Umfeld damals ins X-Team gegangen von Bandidos.
Supporter-Club.
Das ist so ein Support-Team. Und da fing meine Karriere dann damals an. Ich bin dann gerade 18 geworden, war frisch bei der Bundeswehr, das weiß ich noch, habe unterschrieben für 4 Jahre. Und immer wenn ich dann am Wochenende wieder zu Hause war, haben wir uns natürlich mit unseren Jungs getroffen und dann sind wir damals nach Dresden gefahren, da war das nächste Bandidos-Chapter, haben uns mit denen getroffen. Und das war sogar damals noch Bautzen, wir sind immer zwischen Bautzen und Dresden gependelt. Und dann bei einer Weihnachtsfeier hat der damalige Sergeant gefragt, ob ich nicht Bock habe, beim X-Team auch mitzumachen, weil er so mal mich beobachtet hat und auch wenn wir unterwegs waren, alles war cool, alles war schick und er wird sich da freuen. Ja, und so fing das dann an. Die Reise ging dann sehr lang, darüber, dass dann Dresden irgendwann geschlossen hat, ich nach Lauchhammer gegangen bin. Dort bei Bandidos und Lauchhammer war, ey,
das. Ich habe immer Witze über Lauchhammer
gemacht. Das
ich habe davon noch nie gehört.
Da hast du auch nichts verpasst. Also, das sind so.
Ist richtig, ein Dorf, oder? Es gibt da so eine coole Situation über Lauchhammer, die erzähle ich gleich. Aber das ist
so richtig langhaarige Oldschool-Typen und Prospects sind dafür da, um auf mein Motorrad aufzupassen und so. Das war so gar nicht meine Mentalität. Und dann habe ich damals aber guten Kontakt nach Berlin gehabt, zu Southside. Habe mich da damals mit dem damaligen Nomad getroffen, der das Chapter dort geleitet hat. Habe den gesagt: Guck mal, da in Lauchhammer, da geht es auf jeden Fall nicht weiter für mich. So diese Politik mit Prospekt sind dafür da, um mir mein Bier zu bringen und auf Motorräder aufzupassen. Das ist ja cool, aber das ist nicht der Film, den ich fahre. Und dann hat er gesagt, komm zu uns nach Berlin. Und dann bin ich dort in Berlin dann ansässig geworden, bin nach Berlin gezogen, habe alles stehen und liegen lassen. Ja, dann gab es dann einige Jahre später den großen Wechsel, der auch damals durchs TV lief und alles. Also nach Kadia seinem Wechsel sind wir dann irgendwann gewechselt. Wir hatten noch eine lange Zeit eine große Streitfehde, auch mit Rot-Weiß, auch mit Kadias Charter. Aber Kadia war dann tatsächlich auch der die Tür geöffnet hat, dass wir dann quasi den Wechsel zu Rot-Weiß machen konnten. Und ja, dann ist meine Karriere geendet als Prospect bei Hells Angels Potsdam. Da gab es dann intern was, wo wir uns damals darüber geeinigt haben, dass wir darüber nie wieder sprechen werden. Es hat aber dazu geführt, dass meine Karriere zum damaligen Zeitpunkt dann halt zu Ende war. An diese Absprache halte ich mich bis heute. Ich habe da öffentlich noch nie irgendwo drüber gesprochen. Nicht mal Fernando weiß es sogar. Und die Leute, die damals beteiligt waren, wissen das. Ich bin aber am Guten raus. Es gab auch die Möglichkeit für mich, ich hätte noch weitermachen können mit Club zum damaligen Zeitpunkt bei Red Devils. Aber für mich war die Reise dann damals dort einfach zu Ende. Dann habe ich erstmal eine etwas längere Pause gemacht und dann habe ich angefangen, so Türsteherjobs anzunehmen in Berlin. Und dann bin ich an ein paar sehr gute Freunde geraten, mit denen ich bis heute noch guten Kontakt habe. Daraus ist damals Guerilla Nation entstanden. Das hat eigentlich auch in ganz Deutschland mal einen großen Knall gegeben.
Ja, ist mir auch ein Begriff, ja.
Da war ich Gründungsmitglied. Das waren damals 3 Deutsche, 3 Araber, 3 Türken. Auch da hat mein altes Hells Angels Charter damals mich mit offenen Armen also, was heißt empfangen nicht, aber ich habe dann natürlich den Kontakt nochmal zu denen gesucht, habe gesagt, ey, guck mal, das und das steht an. Ich würde mich freuen, wenn wir das als Freunde nebenbei laufen lassen, also zeitgleich laufen lassen können, dass ich trotzdem noch gern gesehen bin bei euch, obwohl jetzt hier was Neues passiert. Alles cool, alles schick.
Das war ja auch kein Motorradclub, ne?
Nein, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Es war eine Streetgang, richtig.
Ist das jetzt ein Motorradclub?
Den Club gibt es jetzt so nicht mehr.
Ja, okay.
Ja, dann kam diese Guerilla Nation Geschichte, dann wurde ich inhaftiert. Jetzt kommen wir zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Ich habe dann immer Fotos in Knast geschickt bekommen von meinen Jungs, eigentlich so, um mich so stabil zu halten und zu pushen. Und wo ich in Knast gegangen bin, waren wir so 25, 30 stabile Jungs. Als ich dann Fotos gekriegt habe, waren auf diesen Fotos plötzlich 100, 150 Jungs und auch die ersten haben angefangen, Kutten zu tragen. Dann habe ich so gesagt, dann sind die irgendwann zum Sprecher gekommen, ich sage, Moment mal.
So war das nicht geplant.
Das war nicht das, was die Intention hinter dieser Geschichte war, was wir hier vorhatten. Das ist dann sehr schnell expandiert in Berlin. Unterschiedliche Gruppierungen haben sich dort der ganzen Geschichte angeschlossen. Und das führte dann auch dazu, dass eine sehr stabile Truppe von den Tschetschenen aus Berlin auch Guerilla Nation geworden ist. Die haben dann einen medienwirksamen Fehler begangen. Die haben ein Gruppenfoto mit ihrer Flagge vorm Brandenburger Tor gemacht. Das fanden manche Bereiche der Justiz gar nicht lustig. Das hat dann dazu geführt, dass der Verfassungsschutz sich eingeschaltet hat. Und dann habe ich zum damaligen Zeitpunkt gesagt, okay, ich sitze hier gerade in Haft, es geht hier gerade um meinen Arsch, die nehme ich hier gerade schon genug auseinander. Meine Gerichtsverhandlung war eh mehr so eine PowerPoint-Präsentation über mein Leben, was ich für ein Unmensch bin, als eigentliche,
dann hat das nicht geholfen.
Eigentliche Vorführung von Beweisen. Dann hatten wir auch das Problem, dass zu dem Zeitpunkt einer von unseren Jungs in Berlin vom Ofen geschossen wurde. Dann hatten wir das Problem, dass Aygün in Frankfurt erschossen wurde, mit dem wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten.
Also sehr heiße Zeit.
Und dann habe ich gesagt, ey, seid mir nicht böse, ihr seid weiterhin meine Freunde, ich bin hier raus. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass dieses komplette Guerilla Nation Ding einmal eingestampft wurde damals. Ich dann,
Ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
Ja, definitiv. Ich dann in den Knast gegangen bin, 2018 kam ich raus und seitdem bin ich ohne Club unterwegs.
Okay, verstehe.
Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Nein, aber es ist sehr spannende Geschichte.
Vor allem mit Guerilla Nation, weil ich habe das nochmal aufgeschnappt von Freunden aus Berlin, die haben mir davon erzählt. Ich wusste nicht viel darüber, aber jetzt vielen Dank. Und bei dir?
Ich bin 2007 in Verbindung mit dem Rock-Kamelieu gekommen, mit der Motorclub-Szene. Bin damals durch einen Freund zu den ersten Partys gefahren. Damals beim Charter Bonn, Hells Angels. Und das war 2007. Ich glaube, da war ich gerade mal 24. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es, glaube ich, 8 Jahre nach dem großen Wechsel bei uns Hells Angels. Und die Szene war sehr überschaubar, muss man sagen. Also es gab 300, 350 Mann pro Motorclub. Gremio war vielleicht ein bisschen größer, weil es ein deutscher Motorclub war. Aber die Szene war sehr überschaubar und es war damals auch sehr, sehr schwer, dort irgendwie, ich sag jetzt mal, reinzukommen oder Kontakt zu knüpfen. Ich habe das Glück damals gehabt, für mich damals das Glück, dass ich damals einen Freund hatte, der gerade frisch Member geworden ist in Bonn, den ich auch ein paar Jahre kannte, der mich aber im Nachhinein auch extrem enttäuscht hat, ausgerechnet der mich reingebracht hat. Und dann irgendwann bin ich Hangaround geworden, wirklich so, wie es sich gehört, erstmal Support, bisschen geguckt, wirklich alte Schule, Hangaround, 3 Monate, Prospekt. Und dann irgendwann musste ich mich stellen im offenen Vollzug. Hatte damals auch viel Kontakt mit dem Rotlichtmilieu und eine damalige Partnerin hat damals im Rotlichtmilieu war halt aktiv, hat gearbeitet. 2 Wochen inhaftiert gewesen und dann irgendwann habe ich sie nicht mehr erreicht. Und kam nachher raus, dass genau derjenige, der mich in den Club gebracht hat, wie man jetzt so sagen würde, sie wegpussiert hat. Ja, so.
Dein Freund, Bruder,
Vertrauter, derjenige, der mich wirklich dahin gebracht
Mentor.
Hat
im Club.
Ja, Mentor, kann man so sagen, genau. Und bin dann 6 Monate auch nicht mehr zum Meeting gegangen. Das war so 2010 dann schon, ich war schon länger dabei. War aber immer noch Prospekt. Es war halt damals nicht so, dass man sagt, ey, nach einem Jahr wirst du voll und hier. Sondern man darf eins nicht vergessen, zum damaligen Zeitpunkt, alle Mitglieder vom Charter Bonn hätten auch vom Alter her mein Vater sein können. Das waren alte Bones-Rocker, ne, die wirklich oldschool das Leben wirklich gelebt haben. Und dann irgendwann bin ich dann 6 Monate nicht zum Meeting gegangen. Irgendwann haben die gesagt, du musst zum Meeting hochkommen. Bin zum Meeting hochgefahren und habe gesagt, ey, alles schön. Lag auch mein Vollpatch da und so weiter. Ey, alles gut, alles schön. Komm, wir vergessen die Sache, was da passiert ist. Er war natürlich an dem Tag nicht da. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte gerne das Charter wechseln. Und wurde dann abgestimmt, dass das nicht geht. Ich wurde nach Köln. Dann habe ich gesagt, dann ist die Reise für mich hier vorbei. Weil ich habe gesagt, meine Intention, in den Club zu gehen, ist, ich bin ohne Vater groß geworden, ich bin seit ich 15 bin auf mich alleine gestellt. Für mich geht es hier nicht um irgendein Standing oder sonst irgendwas, sondern für mich geht es darum, dass wenn ich mit auch meiner Partnerin oder mit der Familie irgendwie auf den Hof komme oder auf den Hof fahre, dass die nicht mit falschen Augen angeguckt wird, dass ich meinen Brüdern vertrauen kann. Und das war da nicht gegeben, deswegen habe ich gesagt, ich möchte hier in diesem Charter, möchte ich meinen Lauf, sagen wir mal, beenden. Und mir wurde die Freigabe nicht gegeben, das Charter zu wechseln. Bin dann rausgegangen, habe dann gesagt, okay, nach einem Jahr fange ich neu an und gut ist. Was wir damals nicht wussten, obwohl ich rules-technisch sehr gut aufgestellt war, dass ich sehr viel wusste, weil ich auch sehr viel unterwegs war. Ich war sehr bekannt, ich war mit dem Präsidenten von Las Vegas unterwegs, als er zu Besuch war. Mit dem damaligen Sergeant von Montreal war ich unterwegs, wenn die Deutschland besucht haben. Ich war wirklich sehr aktiv und immer sehr viel in Bewegung. Habe dann quasi ein Jahr pausiert oder 9 Monate pausiert, waren dann aber schon sehr viel mit einem anderen Freund, der hat ungefähr den gleichen Werdegang wie ich gehabt, nur nicht die gleiche Situation, aber er wollte auch weg von dem Charter, auch aufgehört und dann nach 9 Monaten kriegen wir dann die Info, oder ich habe die Info bekommen, dass wir trotzdem die Freigabe brauchen, wenn wir wieder neu anfangen wollen. Und dann haben wir dann, okay, gut, alles klar, dann haben wir uns bemüht, auch da trotzdem die Freigabe zu kriegen. Ich spreche jetzt für mich. Ich habe da nichts falsch gemacht in meiner Vergangenheit, gar nichts. Ich war loyal, ich habe kein Meeting verpasst, war immer abrufbereit und wurde mir die Freigabe trotzdem nicht gegeben. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das Thema wahrscheinlich vorbei. Irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von meinem auch damals sehr, sehr guten Freund, der ungefähr das gleiche Schicksal hatte, Charterwechsel etc. Ey, ich habe eine gute Idee, ich habe was für dich, komm mal hier hin. Ich bin da hingefahren, ich sage, was denn? Ja, komm, wir machen Bandidos. Ich so, wie bitte? Nee. Du hast ja dann 3 Jahre Kopf, Hells Angels, rot-weiß. Und dann sagt man, ja, nein, im neuen Leben nicht. Die Argumentation, die er aber geliefert hat, hat mich dazu nachher auch, oder dass ich meine Meinung geändert habe, war, wir wollen unser Leben doch dementsprechend leben. Aber man lässt uns nicht. Wir haben doch alles probiert. Wir sind doch nicht einfach, wir haben doch nicht die eine Jacke ausgezogen, die andere angezogen. Wir haben alles probiert, um Teil des Clubs, also rot-weiß zu sein. Aber man will uns nicht. Wir haben nichts falsch gemacht. Und die Argumentation hat mich dann überzeugt. Dann haben wir dann unser eigenes Prospect-Chapter bekommen. damals, Düren. Waren auch sehr stark. Waren auch mit, glaube ich, das größte Chapter, was es hier in Deutschland gab. Wir hatten mit Support, mit allem drum dran, über 100, 130 Mann. Ich war damals dann auch Vizepräsident von dem Chapter, haben das alles von klein auf groß gezüchtet. 5,5 Jahre, 6 Jahre ungefähr waren wir Teil der Szene und irgendwann lief dann aber auch sehr viel schief in der Führung, was glaube ich auch dazu gebracht hat, dass dieser große Wechsel in NRW dann stattgefunden hat vor 1,5 Jahren, weil in der Führung halt viel schief gelaufen ist. Ist halt schwierig, ist halt anders strukturiert als der ein oder andere Motorradclub. Bandidos sehr hierarchisch, Hells Angels in der Regel sehr demokratisch. Und dann haben wir gesagt, es läuft viel schief. Und dann haben wir auch abgelegt. Wir haben kein Patch-Over gemacht und haben auch nicht die eine Jacke ausgezogen, die andere angezogen, sondern sind dann auch bei Bandidos rausgegangen, weil viele Sachen nicht geändert worden sind. Und haben dann gesagt, das war's. Sind dann wieder zurück zum Hells Angels MC. Dort war ich aber nur ein halbes Jahr. Bin dann raus. Das war 2017. Und das ist jetzt ja knapp 7,5 Jahre her. Hab eine lange Haftstrafe jetzt gehabt, bin rausgekommen und bin froh jetzt mit den Hamburgern zu sein. Da, wo ich jetzt bin, fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl. Ich muss auch sagen, dass sich in der Motorclub-Szene wirklich viel verändert hat. Es ist zu schnelllebig geworden, es ist sehr schnell hochgezüchtet worden. Dadurch sind viele Leute unkontrollierbar. Damals war es klein, war es kompakt. Man sagt ja nicht umsonst, halt deinen Kreis klein, deinen Geist rein und dein Leben privat. Und es geht halt nicht, wenn du dann damals 300 Leute hast, heute hast du vielleicht 1000, 200, 300, 400 Leute. Es funktioniert nicht. Wie man sieht, gibt es dann genug Leute, die ins Internet gehen und dann darüber auspacken und Aussteiger. Und da haben wir ja auch ein paar Leute, leider, dass man das im Internet beiträgt. Und das war dann meine Berufung, dass ich gesagt habe, ich gehe lieber ins Internet, mache lieber das. Dann hat sich, wie gesagt, der Weg zu Hamburg gefunden. Und da, wo ich jetzt bin, fühle ich mich sehr, sehr wohl, bin froh, dass ich da bin. Will meine alte Zeit auch nicht missen, weil dort habe ich auch viel gelernt. Aber ich glaube, 12 Jahre, 13 Jahre, so diese Club-Erfahrung, die ich habe, reicht für mich persönlich, um zu sehen, da, wo ich jetzt bin, fühle ich mich am wohlsten.
Also hast du deinen Weg gefunden.
Ja, zum Glück.
Und du machst dann sagen, gut, auch ein sehr guten Buch. Erzähl mal ein bisschen von deinem Buch, du hast auch ein Buch ja, darüber geschrieben.
Ja, ich habe ein Buch geschrieben, vom Höllenengel zum Banditen und wieder zurück, das ist eine Autobiografie. Über mich selber, über diverse Geschichten. Es gab ja auch dieses Satudara-Video damals, was da durchs Internet gegangen ist, wo es so aussah, als ob Satudara mir eine Ansage gemacht hätte, was ja ganz klar geschnitten war. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt oder wenn man ein bisschen darauf achtet, auf das ein oder andere Detail, dann sieht man ja schon, dass wenn man ins Meeting reinkommt, es draußen hell ist und als wir die Tür dann aufmachen, es draußen dunkel ist. Und die dann nur 90 Sekunden von dem Video dort reinsetzen, dann ist es ganz einfach, heutzutage jemanden zu diffamieren im Internet. Wenn ich jetzt zu Harry sage, hör mal Harry, pass mal auf, ich hau die Zähne raus, wenn wir so und so machen. Dann cutte man das und Harry haut mir dann aber die Zähne raus, beispielsweise. Ich cutte das aber, gehe dann irgendwann raus, sag ich so, jetzt habe ich schon Harry Bescheid gesagt, so damit ihr Bescheid wisst und so. Dass du das gemacht hast, sieht kein Mensch, aber dass ich die Ansage mache, kann man so schneiden. Und das ist dann halt leider der Nachteil in diesem Internet. Was keiner gesehen hat, ist, Satudara stand mit 80 Mann da, wir waren nur mit 6 Mann da. Ja, und trotzdem standen wir unserem Mann, obwohl meine 3 Sergeants, die ich dabei hatte, gesagt haben, steig mich aus. Ich habe gesagt, die müssen mich liegen lassen. Ansonsten endet das hier gar nicht. Also wenn die was machen, müssen die mich liegen lassen. Ausgestiegen, ins Meeting reingegangen. Wir haben den ganz klar unser, quasi Standpunkt. Unsere Regeln, unseren Stand, haben wir ganz klar dort auf die Stirn geschrieben. Und 2 Wochen später waren sie auch zu in der Region, in der wir waren. Und wie gesagt, Videos schneiden ist eine Sache, Straße ist wieder eine andere Sache. Leider, das kriegst du aus dem Internet nicht mehr raus, ist mir auch egal. Ich habe auf dem Kanal von uns damals ein Statement dazu gemacht, 2-teilig. Habe auch jemanden von Satudara, der damals in dem Meeting dabei war, interviewt. Den mussten wir leider verpixeln aufgrund seiner persönlichen Situation. Aber er hat auch zugegeben, dass er selber nicht mal wusste, dass was aufgezeichnet worden ist. Und das, glaube ich, da sieht man schon den Wandel in der One-Percenter-Szene. Wenn du zu einem Gespräch fährst, wo 2 Motorradclubs an einem Tisch sitzen, um etwas zu klären, dass man das überhaupt aufzeichnet. Ja, wir haben eben drüber geredet, aufzeichnen und
so weiter. Das ist schon eine eklige Art.
Da weiß man schon, ne, in welche Richtung der Wind weht. Und im Endeffekt war es nicht so, wie es dargestellt worden ist. Die Internet-Trolls, die da immer noch dran glauben, die sollen gern dran glauben. Ich weiß, dass es nicht so gewesen ist. Meine Freunde wissen, dass es nicht so gewesen ist und der Rest ist egal.
Jetzt stell dir mal vor, wenn du sagst, wie das zusammengeschnitten wurde und dass dadurch die Wahrheit verdreht wird, jetzt stell dir mal vor, wie das in Zukunft alles noch werden kann mit KI.
Geht doch schon los.
Da kannst du ja jeden alles sagen lassen und alles machen lassen per Knopfdruck. Wahnsinn.
Hatten wir bei Fernando vor 3-4 Monaten, glaube ich, die Situation.
Hattet ihr den Fall?
Dass gefakte Sprachnachrichten.
Dass jemand dir Worte in den Mund gelegt hat.
Gefakte Sprachnachrichten von ihm sind drauf.
Wo seine Stimme nachgemacht wurde?
Das kann ich erinnern, ja.
Wow, das ist krass.
Und Gott sei Dank sind wir aber technisch so versiert, oder ich Gott sei Dank technisch so versiert, dass wir das schnell nachweisen konnten, dass es, also es
gibt. Wie hast du das gemacht?
Du schickst das einfach jemanden, der dir das.
So eine Art Gutachter oder was?
Ja, ist genau, das? Und der kann dir das auch wieder zurückbauen.
So einen haben die auch beim Gericht
und sowas. Also da gibt es schon Mittel und Wege.
Ja, aber es wird immer schwieriger.
Es wird immer schwieriger, genau. Das glaube ich.
Es wird immer schwieriger. Es ist ja genauso, dass du mittlerweile deine Doktorarbeit oder Facharbeit über ChatGPT schreiben lassen kannst.
Ja.
Es gibt Softwares, die mittlerweile erkennen, ob es über ChatGPT passiert ist. Aber es gibt Softwares, die diese Software mittlerweile ausdenken.
Ja, Wahnsinn.
So, also es ist natürlich dieses Spiel, aber das ist so, bei ihm waren es auch jetzt nicht irgendwelche 5-Euro-Dinger, die dort gemacht wurden, sondern da hat wirklich jemand auch Geld investiert.
Da hat sich mal Mühe gegeben, ja?
Ja, ja, wirklich, um ihn zu deformieren innerhalb kürzester Zeit. Und das ist ja auch innerhalb von einer Woche, sind wir dort vom Regen in die Traufe gefallen. Und das war, glaube ich, auch, ohne jetzt irgendwie no homo zu klingen oder so, es war eine schwierige Zeit.
Mhm. Wie war das für dich? Du hast das irgendwo entdeckt im Internet oder jemand hat dir das geschickt, ey, guck mal, was laberst du hier für eine Scheiße nach dem Motto, und du hörst das und du hörst deine eigene Stimme und denkst, Digga, ja,
Wahnsinn, Geistes.
Das fällt mir
gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen.
Und denkst du, was soll ich sagen, egal was du sagst. Du.
Ich muss da auch eine Lanze mal für Mats brechen, weil als das damals war mit dieser RTL-Sache, hat Mats mich direkt kontaktiert und hat dann gesagt, guck mal, ich glaube dir, hab ihm dann aber auch ein 45-minütiges Telefonat zugeschickt, was nur er hat. Tatsächlich hast nur du das.
Ich hab's auch, aber
ja, nein. Ja, du bist ja, wir sind ja eins. So, und er stand sowieso die ganze Zeit an meiner Seite. Aber mit Mats war die Freundschaft relativ frisch. Und er hat mir immer guten Zuspruch zugesagt, du hast meine volle Unterstützung, wenn was ist, wenn du was brauchst. Dafür auch nochmal danke. Einer der wenigen von den Leuten, die da auch direkt mich kontaktiert haben, die da für mich gesprochen haben, die auch in der Fragerunde, was sagst du dazu und so weiter und so fort, Kommentare, hat er dann auch beantwortet und sagt, ja. Wenn es so ist, ist nicht schön, aber ich glaube einfach Fernando und ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Und ich habe Mats auch dann, weil er mein Freund ist, nicht weil ich ihm etwas beweisen wollte, sondern weil er mein Freund ist, wollte ich ihm auch die ein oder andere Sachen, habe ich ihm dann gezeigt, so dass er sich auch selber davon überzeugen konnte. Und ja, es ist so, dass wir natürlich in einem Rechtsstreit sind mit RTL jetzt, deswegen kann ich nicht so viel darüber sagen, wir sind in einem Rechtsstreit. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass RTL an sich damit nichts zu tun hatte. So großartig ist der Ausstrahlungssender, der das gemacht hat.
Kannst du da vielleicht grob den Vorwurf, stichpunktartig sagen, ohne in Details zu gehen?
Ja, es ging darum, die haben aus mir diese Loverboy-Methode gemacht. Ich wäre ein Loverboy, Frauen abzuziehen.
Also quasi ein Vorwurf auf der Zuhälterei?
Unter anderem Zuhälterei und Abzieher und so weiter und so fort. So, das war jetzt um der Kontext im Großen und Ganzen. Zuerst einmal muss man wissen, was bedeutet Loverboy überhaupt? Was bedeutet dieser Begriff?
Wo das kommt ist ein neumodischer Begriff, würde ich sagen, der relativ mehr oder weniger ein Kunstbegriff
genau,
ist und woher, einfach auch durch die Gegend geschmissen wird.
Genau, woher kommt er, wo ist er entstanden, warum ist er entstanden, was bedeutet er überhaupt generell, was ist dieser Begriff? Da alleine schon, der passt ja schon gar nicht als Überschrift zu dieser ganzen Thematik. Das heißt, man würfelt da einfach alles durcheinander. Und dann gibt es natürlich Frauen, da gab es eine Dame, die war nicht verpixelt, die hat sich jetzt gedacht, ich werde jetzt erfolgreich und hat eine OnlyFans-Karriere gestartet und hat dann gesagt, ey, der Fernando ist gerade erfolgreich im Internet, dann versuchen wir den, weil ich auch Kontakt mit ihr hatte, dass wir den versuchen, da ein bisschen bloßzustellen. Was aber keiner weiß, diese Dame hat vor 10 Monaten schon Leute kontaktiert, diese Leute da aber auf sie nicht reagiert haben. Wenn es so akut wäre und man den Frauen da so helfen wollte, warum hat man vor 10 Monaten dieser Frau dann kein Gehör geschenkt? Warum erst dann, wo ich gewissen Personen im Internet gefährlich geworden bin? Erstens, was war's
denn? Erzähl's mal.
Okay. Zweitens war eine verpixelte Frau da, die sich im Nachhinein auch selber angezeigt hat. Gelogen, etc. und so weiter und so fort. Was wir nachher wissen ist, dass Chatverläufe mit einem Zweithandy gemacht worden sind. Man hatte mein Profilbild. Das ist ja einfach.
Ich habe modifiziert,
Handy.
So.
Ich habe jetzt ein Handy hier. Mach jetzt
ein Nimmst Profilbild das selbe von mir Foto. Rein.
Selbe Foto und du schreibst einfach.
Ja.
Mach Screenshot, schickst das rum.
Natürlich, easy. So,
automatisch kann ein Gutachter nicht mehr verifizieren, ob es gefaked ist oder nicht. Genau wie bei KI.
Ja.
Weil bei KI, umso mehr du das rumschickst, umso mehr verfälscht es sich.
Ah, okay. Ja.
Umso weniger können die nachher nur noch eine Wahrscheinlichkeitsprognose abgeben, das aber nicht mehr gerichtsfest ist, leider.
Also wir kennen das ja zum Beispiel.
Saugefährlich.
Wir kennen das ja jetzt vom iPhone 17 Pro, macht so geile Fotos. Wir schicken die per WhatsApp an unsere Kumpels und wundern uns so.
Dann sind die nicht mehr so geil, ja.
Und ähnlich passiert es dann auch mit diesen
Soundspuren. Genau.
Wird immer verwaschener, ne? Und dadurch ist die Fälschung schwerer nachzuweisen.
Genau.
Wie wenn man etwas tausendmal kopiert.
Genau, das ist das Problem. Und ich habe von vornherein gesagt, okay, gut, alles klar. Es gibt Leute, die damit drohen. Ich sag, macht. Weil dann haben wir eine Handhabe, dann können wir auch dagegen angehen und dann kommt natürlich eine Wahrscheinlichkeitsprognose raus, etc. und wahrscheinlich und so fort. Im Großen und Ganzen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe da den Personen dort gegenüber nichts falsch gemacht. Am Ende wurde gesagt, beide Damen haben Strafanzeige erstattet. Das ist ja der Kontext gewesen. Ich weiß, dass keine von den Damen eine Strafanzeige erstattet hat, sondern eine Person, die in diesem Interview war, die in der Reportage war, die das Ganze angeleiert hat, die mich vorher auch in eine Falle locken wollte. Ja, die wollte mich vorher in eine Falle locken. Wo dann ein Kamerateam um die Ecke kommen sollte und mich dann exposen wollte. Was haben wir ja alles rausbekommen? Ich bin ja nicht in die Falle getappt, zum Glück. Zweimal sogar. Dass diese Person quasi dann auch gesagt hat, wie das alles zustande gekommen ist. Das heißt, ich weiß das ganze Background-Denken, weiß ich. Und wenn ich doch weiß, oder wenn diese Frauen mich jetzt, sagen wir mal, angezeigt hätten, ja, die hätten mich jetzt, wir gehen jetzt davon aus, die hätten mich angezeigt. Wie kann es sein, dass ich hier noch auf der Couch sitze aufgrund meiner Vorstrafen etc. und so weiter und so fort? Es geht gar nicht.
Du hast noch Führungsaufsicht.
Plus Führungsaufsicht, plus das. Plus ich bin direkt zu meiner Bewährungshelferin gegangen, habe ihr das erzählt. Sie hat nicht einen Brief bekommen. Genauso habe ich nicht einen Brief bis heute bekommen bei den schwerwiegenden Vorwürfen, die mir dort gemacht worden sind. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, am Anfang war ich echt down, wie Ben gesagt hat. Es hat mich mitgenommen, war so der erste, ich sag jetzt mal, eigentlich hat es gar keinen Shitstorm ausgelöst.
Man muss halt auch mal.
Darf ich noch mal ganz kurz reingrätschen? Wie war das, als du das zum ersten Mal deine Stimme gehört hast? Wo du das, hat dir das jemand geschickt? Und
Scheiß mal auf dieses, das ist, also ich hole euch noch mal kurz ab, weil Fernando ist sehr tief in dem Thema drin. Ich versuche es mal so einmal neutral auch für eure Zuschauer mitzunehmen, die diese Thematik gar nicht kannten.
Ja.
Wir haben angefangen, diesen Podcast zu machen.
Ja.
Und haben angefangen, um es mal namentlich zu nennen, auf Perser zu reacten.
Ja.
Und diese Videos sind plötzlich eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten 150.000 Klicks, 200.000 Klicks, weil wir dieses ganze Konstrukt, was dort mühevoll aufgebaut wurde von Spiegel TV, von Thomas Heise, von Triggered, wie er jetzt sein eigener Podcast heißt, innerhalb von vier Folgen zum Einsturz gebracht haben.
Plus vorher noch
die Bank.
So zum Einsturz gebracht haben, dass du das plötzlich an seinen Klicks gesehen hast, an seinen Kommentaren gesehen hast und. Wir sind dort jemand massiv unbequem geworden. So, jetzt muss ich so ein bisschen auch ausholen, um kurz zu erklären, warum hat es jetzt ihn getroffen. Ich bin Sohn einer verbeamteten Mutter, auf Lebenszeit verbeamtet. Ich habe für dieses Land in der Bundeswehr gedient. Ich habe also das, gegen mich vorzugehen, wird nicht schlau. Das wird richtig kacke. Einfach, weil ich aus einem sehr, sehr guten Elternhaus komme und die das so definitiv nicht stehen lassen werden. Diesen mit Dreck bewerfen funktioniert mit seiner Background-Geschichte, mit 10 Jahre Knast, Rocker, dies, das, keine wohlhabenden Eltern im Hintergrund oder keine Leute mit hohen Verbindungen in irgendwelche Bereiche, wesentlich einfacher, um dort Dreck zu schmeißen. Also was hat man gemacht? Man hat diese Sprachmemo, die dich schockiert, das ist das eine. Wir reden hier von einer RTL-Explosivreportage, die ausgestrahlt wurde.
Ganz Deutschland.
Ja. Und
das ist eine Schlammschlacht.
So, und also das Publikum, was RTL Explosiv guckt, das sind jetzt nicht wir vier, wie wir hier sitzen, sondern das sind meine Mutter, meine Tante, meine Oma. So, und jetzt wirst du plötzlich vor Dinge gestellt, dass deine Familie ja auch auf dich zukommt und dir sagt, Alter, was hast du denn da gemacht? Das heißt, man hat ihm einmal öffentlich geschadet und weil die dann aber gemerkt haben, dass das nicht so wirklich eingeschlagen ist, wie sie das gedacht haben. Ja, weil auch ich dann rechtlich dagegen vorgegangen bin, weil die plötzlich Bilder von mir benutzt haben, an denen sie gar keine Bildrechte hatten, die das dann auch versucht haben, diese Doku auf YouTube auszuspielen. Da habe ich sie innerhalb von 24 Stunden sperren lassen. Dann haben sie angefangen weiterzulügen. Wir haben einen Anwalt losgeschickt, weil ich dort zu sehen war. Nein, ich habe einen Anwalt losgeschickt, weil ihr Bilder veröffentlicht habt, an denen ihr kein Urheberrecht hattet. Ganz einfache Geschichte. Und ich habe nicht mal einen Anwalt losgeschickt. Es waren 3 Klicks bei YouTube. 3. Urheberrechtsverletzung, tschüss, auf Wiedersehen. So.
Ich habe Anwälte losgeschickt.
Und dann hast du...
Natürlich schlaffer.
Ja, verständlich. Und dann haben die aber gemerkt, ey, die beiden sind immer noch stabil. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Und dann haben die angefangen, auf einem anderen Spielfeld zu spielen. Dann haben sie mal ihre Unterweltkontakte, wie sie die ja so gerne nennen, oder ihre Milieukontakte, die sie überall noch haben, mit lustigen Screenshots zu versorgen, mit lustigen Sprachmemos zu versorgen. Und dann wurde das hier überall lustig verteilt. In NRW, in Duisburg, in Hamburg. Von überall sind plötzlich diese Dinger aufgetaucht. Und so haben sie natürlich versucht, ihm massiv auf allen Ebenen zu schaden.
Das heißt, für mich, wenn ich diese Geschichte jetzt so höre, könnte man natürlich die logische Schlussfolgerung oder nicht logische Schlussfolgerung, Mutmaßung anstellen, dass natürlich die Institutionen, die an dieser ganzen Spiegel-TV-Geschichte mit dem Castra so profitieren und damit Geld generieren und Aufmerksamkeit erregen, dass die natürlich, dass denen das natürlich ein Dorn im Auge ist, wenn das Ganze debunked wird, dann dem Ganzen so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wird, weil deren Geschäft, das Entertainment-Geschäft, worauf die Leute geil sind, kaputt geht, und so könnte man natürlich jetzt eine Ursache sich
herleiten. Die wollten uns mundtot machen.
Ja. Generell, es sind ja mehrere Ursachen. Er sucht sich ja auch immer neue Personen, über die er im Internet redet. Es ist einmal eine Zeit lang, redet er dann der Bruderschaft, redet er auch über Tote, egal ob es Eigen Mutschuk ist, egal ob es Nidal ist, der mit dem Club gar nichts zu tun hat. Sollen alle in Frieden ruhen und auch für die Familien auch mein Beileid. Aber über die redet er. Ja? Er lässt ja die Toten kaum ruhen. Dann hat er sich jetzt irgendwann mal Christian Eckerling als neuen Spieler in diesem
Jahr. Ja, als neues Thema einfach.
Und versucht ihn ja auf Biegen und Brechen von RTL wegzukriegen. Wie kann RTL das denn machen? Wie geht's? So. Daran siehst du ja schon, dass er ein persönliches Problem einfach mit dem Club hat. Das ist, wir reden von Menschen, die sich vor Schulen hinsetzen, Prävention machen. Bedeutet, die ganz klar sagen, ey, ihr müsst das und dies und das tun, aber dann im hintenrum, in der Unterwelt oder in Rockermilieus versuchen, mich so zu diffamieren, in der Hoffnung, dass ich mich mit diesen Leuten streite oder vielleicht Schlimmeres passiert. Das sind die Leute, die dann vor Schulen gehen, Prävention sagen und dann Kinder, Gewalt ist keine Lösung, das ist keine Lösung, das ist keine Lösung.
Das ist Doppelmoral.
Natürlich. So, und genau das ist ja der Punkt. Es hat ja die RTL-Reportage hat nicht gereicht. Die ist dann hochgekocht worden oder hochgepusht worden. Und das hat mir persönlich, also für meine Psyche war es sehr, sehr schlimm. Ich glaube, Mats hat es auch mitbekommen. Wir haben da ein bisschen mal gesprochen. Hat mich.
Ich finde, du hast dich sehr stark, ich habe auch da was zu sagen, wenn ich dich unterbrechen darf. Mhm. Ich finde, du hast die Situation sehr gut. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, guck mal, ich kriege Gaushaut jetzt, dass man sitzt und guckt einmal auf Fernseher und dann kommt eine glanzdeckende Fernsehkanal, erzähl ich schon, die eine der größten ist das in Deutschland, ist, oder?
Ja, genau.
Und auf einmal sieht man sich selber da und ich muss auch sagen, ich habe ja das Ding gesehen, ich habe das nicht mal zu Ende gesehen, weil das einfach so lächerlich war. Und ich finde schon, aber da hast du auch recht, Ben, das sind natürlich Leute, die haben ja gar keine Ahnung, und wenn man schon ein bisschen von der Presse kennt und wie sollen Kanalen, die wissen ja auch ganz genau, dass es nicht stimmt, das ist in dem Moment scheißegal.
Im Gegenteil, es läuft auf RTL, also muss es stimmen.
Genau. Und ich habe ja auch zum, weil Fernand hat mich natürlich auch gefragt, habe ich dir das Ganze gesagt, ich hatte das nicht Lust anzuschauen. Also da, ich finde, wenn man ein bisschen Ahnung hat, da wusste man einfach, das war, man konnte einfach sofort sehen, dass er ein kompletter Setup war.
Ja. Das sagt vielleicht. Ja, das aber die Großteil der Menschen nicht.
Das sagt ja auch gar nicht. Deswegen, genau. Ja. Aber, und das ist einfach so ekelhaft. Und ich hatte ja gerade hier die, nur ein kleiner Point um diese Geschichte, die NDR auf Besuch. Und da habe ich auch gefragt, wegen, da gibt es ja auch andere, die einfach rausgehängt werden von diesem großen Kanal, ohne dass die überhaupt eine Form von Beweis haben. Diese habe ich natürlich auch gefragt, wie das überhaupt legal möglich ist. Und da hat der Journalist direkt gesagt, ja, wir gucken das an. Wie viel kann das den Kanal kosten im Vergleich zu Klicks und Fernsehviewers? Und wenn das hier höher ist als das andere, dann ist das uns egal.
Dem ist das egal.
Ja, und ich muss sagen,
Fernando, Geschäft, ne? Ja, rein Geschäft.
Du warst sehr stark. Ich glaube nicht, wenn ich das wäre, ich sage ganz ehrlich, das glaube ich nicht, dass ich das so stark genommen habe. Das muss ich sagen. Und das war, ne, und das, ich weiß, das war, aber ich sage, das hat ihn nur stärker gemacht.
Ja, das, ne, weil, also es hat mich auf jeden Fall stärker gemacht. Gerade, ich glaube, das kam auch zu einem gewissen guten Zeitpunkt. Ich glaube, es hat mir aber auch gezeigt, dass wir erstens auf dem richtigen Weg waren. Mhm. Es hat gezeigt, dass ich generell schon von Tag 1 an, als ich die Kamera angemacht habe, eine sehr starke Internetpräsenz habe, dass die Glaubwürdigkeit bei mir sehr, sehr gegeben ist.
Ich sag euch, mein Grund war, du warst auch ein bisschen auf dem Feld. Das glaube ich auch, ich habe damals zu dir gesagt, weil da gibt's manche Leute, die haben Angst für euch und euer Kanal.
Ja, natürlich.
Das ist so.
Wir sind zu schnell zu groß geworden.
Ja, ist so.
Wir sind auch der einzige wirklich Outlaw-Podcast. Wir spielen mit dem Namen, die Leute, ne, jeder weiß, wir sind auch ein bisschen sehr humorvoll. Wir nehmen uns auch gerne auf die Schippe und haben auch gerne Spaß am Leben und sind aber jedem Menschen, der uns respektvoll entgegenkommt, auch respektvoll. Wir würden niemals jemanden irgendwie nicht auf Augenhöhe begegnen oder irgendwie herabwürdigen. Das ist nicht unser Charakter und das ist auch nicht unsere Mentalität. Nur,
das habe ich auch respektiert in diese Kerem-Sache. Das finde ich auch, das habt ihr gut gemacht. Ja. Ne, weil bei einem Mann, wir brauchen ja nicht drüber sprechen.
Nein, wir haben ihm die Hand gereicht.
Ja, genau. Die weil Leute, er hat viel dumme Sachen gemacht. Ja. Aber er war auch down. Ich glaube, du und ich, Ben, wir haben auch darüber, er war wirklich down. Das, ne, und da habt ihr ihn ja hingefahren, ne, zum Entzug, oder?
Nicht besucht. Also wir haben es so gemacht, er kam ja einmal, wo er sich entschuldigt hat.
Ja.
Und dann habe ich auch mit den Leuten geredet, über die er geredet hat, und habe dann gesagt, ey, wäre es okay, wenn der sich auch persönlich bei euch entschuldigt. Die wollten erst nicht. Ne, die sagen, ey, wenn er einfach aufhört, okay, mit Lügen zu erzählen, dann ist es okay. Hab's aber dann so hinbekommen, dass ich dann auch mit den Leuten reden konnte, zum Glück. Ja, heute habe ich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihnen, die dann hochgekommen sind, die auch gefragt haben, warum redest du? Kennst du überhaupt diese Person so und so? Nein, kenne ich nicht. Er hat es ja auch zugegeben, dass er das nicht gemacht hat, dass er sich da irgendwo auch verloren hat im Internet. Und ich finde es einfach für uns persönlich, wir sind Menschen, wir machen auch Fehler. Klar, manche Fehler sind gravierend, manche Fehler sind schlimm, aber wir sind keine Menschen, die, wenn ein Mensch auf dem Boden liegt, dass wir da noch reintreten. Sowas machen wir nicht. Das machen wir. Letzter wurde ich auch gefragt, kommt noch was über Karim und so weiter. Ich sage, schaut mal, der ist gerade aus der Haft entlassen worden. Ich wünsche ihm viel Kraft, viel Erfolg. Und ich hoffe, dass er auf die Beine kommt, dass er sich von gewissen Substanzen distanzieren kann. Das wünsche ich mir, weil im Grunde genommen, für mich persönlich, ich war 3-4 Tage mit ihm ein bisschen unterwegs. Tat mir leid, ich habe ihm versucht, ein bisschen zu helfen. Und vielleicht hat der Knast ihn auch vielleicht vor Schlimmerem bewahrt. Ne, Substanzen können auch tödlich sein. Vielleicht hat er es gut hinbekommen und kann jetzt seinen Sportcontent machen. Das wäre für mich persönlich was Gutes. Und
also man muss mal sich reinziehen, bei diesem ganzen Dreck, der auch dort aus seiner Richtung geworfen wurde, hat man an dem Tag, wo er sich persönlich entschuldigt hat, hat man ihm ein Dach über den Kopf gegeben.
Er hatte obdachlos zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Was keiner wusste. Ihm ging es so nicht gut. Und ich glaube einfach, wo ich ihn gesehen habe, er kam auf mich zu, ich habe ihn das erste Mal live gesehen und da war ja ein paar Tage vorher die Ansage, komm, wir kämpfen. Mhm. Mir kam wirklich ein gebrochener Mann entgegen, wo ich gesagt habe, ey, was willst du denn jetzt da? Ne? Also es ist nicht eine Beleidigung geflogen, es ist keine Respektlosigkeit gewesen. Komm, setz dich, möchtest du was essen, möchtest du was trinken?
Und das zeigt in meiner Welt wahre Stärke.
Ja.
Ne, das muss ich sagen. Das war ja schon, das fand ich, ich habe das ja alles sehr nah verfolgt auf TikTok.
Ja.
Und
ich finde es einfach wichtig, dass wenn man jemanden als Gast empfängt, dann geht er auch wieder als Gast. Sowas macht man nicht. Wenn man mit jemandem ein Problem hat, hat man jemandem ein Problem, dann, wie sagt man so schön, boah, Chance, dann sieht man sich irgendwann. Und dann ist es so, wie es ist. Ja, aber mit einem hinterlistigen Spiel jemanden irgendwo hinzulocken und dann irgendwie ihm dann irgendwie
weh zu
tun, das macht man nicht.
Nein.
Das ist hinterlistiges Ratten, so ein Rattending, das macht man einfach nicht. Im Endeffekt, zum Glück, toi toi toi, ist eigentlich ganz gut ausgegangen. Ja, klar hat er Schaden hinterlassen, so wie Harry gerade eben gesagt hat. Er hat da hier schon eine Menge Unruhe gemacht und in Hamburg hat man es
natürlich. Das war natürlich ein Riesenthema hier.
Klar. Was ich auch sagen muss, wenn ich über den Kiez gehe, über die Reeperbahn, sehr oft auch Leute von der Gastro kommen raus, die erkennen mich und sagen, ey, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, das, was er gemacht hat, das ist ein Unding gewesen. Es wird aber immer wieder diese Leute geben. Das müsst ihr, solange es das Internet gibt, wird es immer wieder Leute geben, die irgendwie versuchen, auf den Namen anderer Klicks zu machen. Das wird immer so passieren und dafür ist dann unsere Arbeit umso wichtiger, eventuell dann dagegen zu wirken, wenn wir es können. Und mal gucken, was noch in Zukunft so passiert.
So, Ben, jetzt hattest du noch vorhin angeschnitten. Da hatten wir kurz über Bodybuilding gesprochen, wo wir uns vorhin kurz kennengelernt haben, als die Kamera noch aus war. Da war eine ganz witzige Geschichte mit der FIBO. Wenn du vielleicht so lieb wärst, das einmal kurz zu erklären.
Ja, ich durfte letztes Jahr leider nicht auf die FIBO fahren.
Wer hat dir das gesagt, dass du das nicht durftest?
Das Landeskriminalamt Berlin. War so nett und hat mir früh so um 7:30 die frohe Botschaft gebracht.
Da persönlich bei dir bei der Haustür.
Genau, ich wusste noch gar nicht zu dem Zeitpunkt so richtig, was los war. Ich hatte Gott sei Dank mein Handy in der Hand, hatte auch gerade den Chat zu dir offen und habe nur angefangen, die Dienstnummer mit dem Handy abzufotografieren und habe ihm die schon rübergeschickt. Und
ich denke so, also, Gott, jetzt.
Und die Storyline dazu. Es gab damals einen Coach hier aus Deutschland, der hat sich in einem Podcast angefangen, negativ über mich zu äußern.
Was hat der über dich gesagt?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist echt schon, es war ja letztes Jahr. Ich weiß es echt nicht. So, also, wenn du so in diesem Online-Game bist, so, das ist leider auch gefühlt unser täglich Brot, dann kommt jede Woche ein neuer Held um die Ecke und will dir irgendwas erzählen.
Wird nicht langweilig.
Ja, so und ähnlich gut wie Fernando ist, gutes Frieden zu schließen, bin ich gut in Online-Beefs. Das kann ich richtig gut. Da laufe ich so richtig.
Bringt dir auch ein bisschen Spaß, oder?
Ja. Oh, ich laufe zur Höchstform auf.
Wirklich. Ja, der ist schon schlimm.
Ja, deine Storys sind so gut. Wenn die erstmal dir rauslegt, dann denke ich immer, ja. Warum mag der das?
So, und dann, ich habe immer so eine goldene Regel. Ich warne auch dreimal und dann beim dritten Mal gibt es den goldenen Gong. Heißt jetzt nicht Gewalt irgendwie, sondern dann lege ich los. So, dann, und,
internettechnisch.
Dann habe ich ihn auch sogar erst kontaktiert und habe gesagt, sag mal, bist du ein bisschen Jack oder was? Was spielen wir denn hier für ein Spiel? Dieser Typ hatte sich nämlich wenige Tage vorher noch bei mir gemeldet, dass er Probleme hat mit Panikattacken in Verbindung,
also deine Hilfe haben.
In Verbindung mit seiner Testosteronersatztherapie, die er vom Arzt hat.
Hat er Panikattacken
bekommen? Er hatte den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht.
Da waren wahrscheinlich noch andere Steroide im Spiel.
Nee, das gar nicht. Ich habe ihm da einen Tipp gegeben. Ich habe einfach zu ihm gesagt, die Intervalle, in denen du injizierst, sind zu lang.
Ja.
Dein Testosteron schwankt die ganze Zeit. Ja. Und immer wenn du diese Schwankung hast, wirst du Panikattacken kriegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und so war es dann auch. Und dann, also vor 4 Tagen willst du meine Hilfe. Ich helfe dir. Und 4 Tage später äußerst du dich im Podcast so abfällig über mich. Und dann hat er gesagt, komm nach Hamburg, wenn du das klären willst. Oder irgendwie so. Ich habe die Screenshots damals.
Wow,
ich
hab's so auf Attacke direkt.
Ich denke mir, du Idiot, bitte nicht, Alter. Na gut, wir ins Auto rein, wir nach Hamburg gefahren.
Screenshots, du hast das gepostet sogar.
Ich habe sogar gepostet, siehst du. Okay. Ich nach Hamburg gefahren, dann dort einen schönen Abend mit Freunden verbracht und zufällig war ich dann halt scheinbar auch irgendwie mal in der Nähe von seinem Fitnessstudio oder da, wo er sich gerne aufhält.
Aber es ist ein freies Welt.
So, ja. So, und dann habe ich halt auch angefangen, so ihn mir zum täglichen Content zu machen und es gab von ihm so lustige Fotos, wo er eingeölt in irgendeiner Sauna rumliegt oder im Polizeioutfit rumhüpft mit so einem XXL-Gummiknüppel und so eine. Und die ganzen Sachen hat man mir dann geschickt und ich habe das täglich gepostet. Bis einen Tag vor der FIBO, dann wie gesagt früh um 7:30 fleißiges Geklingel und Geklopfer an meiner Tür. Hochmotivierte Polizeibeamte.
Wie haben die denn davon Wind bekommen?
Er hat eine Ansage gemacht. Du hast eine Ansage gemacht und Dings. Ja, ich fahre jetzt auch zu FIBO, vielleicht sieht man den einen
oder anderen. Ja, genau, so, aber ohne Namen zu nennen, einfach so, ich freue mich, euch alle zu sehen, vielleicht auch die ein Problem mit mir haben.
Ja.
Er ist hier in Hamburg auch wohnhaft zur Polizei gegangen, in Hamburg haben meinen Namen eingegeben und durch die Vergangenheit, die ich euch ja vorhin erzählt habe, sind natürlich hier alle Glocken angegangen. Muss ich aber sagen, toi toi toi, das, was Berliner Behörden verkackt haben, zum Beispiel bei anderen Prozessen, ja, die haben dann halt echt schnell reagiert, haben in Berlin das LKA kontaktiert und die haben gesagt, okay, lange Rede, gar keinen Sinn, eigentlich ist es Kindergarten, was hier gerade stattfindet, aber wir machen jetzt eine Gefährderansprache. Ich war der Gefährder, er war der Gefährdete, so pass auf, das mit den Storys, das ist deine Kanne Bier, ob du das jetzt weitermachst oder nicht, aber wir sagen dir, passiert dort was auf der FIBO, wir wissen, wo wir hinkommen und dann klopfen wir nicht. Und dann haben sie
indirekt gesagt, fahr nicht
zur FIBO. So ist, also es hat mir keiner verboten, so, aber sie haben mir schon ziemlich deutlich klar gemacht, ey, wenn du nach Köln fährst, wird deine Fahrt dorthin scheiße, sagen wir dir jetzt schon mal. Ja. Und auch in Köln empfangen dich dann dort Kollegen. Sei darauf gewappnet. Ja. So, und dann habe ich dieses ganze FIBO-Ding dann für mich abgeblasen.
Ja, klar.
Okay, also kurz zusammengefasst, du hast ihm geholfen. Danach hat er dich beleidigt. Ja. Dann hast du mitgemacht und dann ist er zu den Bullen gelaufen.
Ja, das tägliche Leben.
Ja. So, willkommen in meiner Welt oder in unserer Welt.
Der Klassiker.
Ja, es ist leider so.
Wahnsinn.
Aber ja.
Ich belächle das. Also ich bin jetzt in dieser Bodybuilding-Szene, habe ich dir
gesagt. Ja, aber es ist trotzdem immer wieder schockierend, wie Leute
so
sind.
Ja. Also ich mache das seit 2018. Ne? Ja. Ich habe diese ganzen Leute, die man auf YouTube gesehen hat, die hatte ich alle schon vor meiner Kamera oder auf meinem Telefon und habe die gemanagt und.
Okay, kurze Frage noch dazu. Du sagtest jetzt, er hatte eine Testosteronersatztherapie. Das ist ja jetzt kein Steroidmissbrauch.
Nein.
Trotzdem hat er da schon so Panikattacken bekommen. Ja. Wie ist deine Erfahrung mit den ganzen Athleten, die du so in deiner Zeit betreut hast oder mit denen du Kontakt hattest oder so generell mit dem Missbrauch von Steroiden und der Auswirkung auf die Psyche?
Also, dass ein Missbrauch an Steroiden stattfindet, das brauchen wir ja nicht leugnen.
Das ist klar. Ja, was das mit den Menschen macht, hast du da krasse Sachen gesehen oder gehört?
Also das fängt an mit, ich verprügel meine Alte zu Hause und hört auf mit, ich schieb mir irgendwelche Sachen in den Arsch, wo sie nicht reingehören. Ja, und
das hört sich interessant an.
Weil du meinst Testosteron.
Einmal da was
anderes. Steroide,
ein Missbrauch von Steroiden. Also wir reden dann von mehreren Komponenten.
Was schiebst du denn dann in links,
was
da nicht
drin wird? Was du halt so in deiner Wohnungseinrichtung findest.
Ja. Achso, das meinst du auch.
Also er hat ja gerade gefragt, welche Auswirkungen das langfristig auf die Psyche hat. Und,
also Extremfälle.
Die nenne ich dir gerade. Nicht jeder wird zum Kloppi. Aber ich, wie gesagt, mache das jetzt seit vielen Jahren und die haben alle ein Brett.
Gibt es da alle Komponenten, wo du sagst, die sind besonders gefährlich und manche weniger?
Trembolo und
Sarg. Ja, also Trend ist natürlich der Beziehungskiller Nummer eins. Ne? Da braucht man kein Geheimnis.
Auf Trend trennt man sich, sagen wir in
auf
Hamburg.
Auf Trend trennt man sich. Auf
ja, sagt man in Hamburg. Auf Trend trennt geil. Man sich.
Bruder, du hast doch auch einen Freund gehabt, wo er nie Steroiden genommen hat. Ja, das, ja. Nee, das ist auch ein geiles
der Geschick. Hat mit den mit Trenbolon und Acetat hat er in 3 Monaten sein Leben zerstört.
Ja, ja, siehst du.
Frau aber ein ganz, er war ein ganz normaler junger Mann. Sein Leben war in Reihe und Glied. Ja. 3 Monate später sehe ich ihn wieder. Ich sage, wie geht's? Er sagt, Bruder, alles scheiße. Also es gibt ich habe mich mit meinem Vater zerstritten, mit meinem Partner zerstritten. Mein Laden ist weg, meine Frau ist weg. Anzeigen wegen Körperverletzung. Ja. Alles kaputt. Und er war vorher ganz normal. Ja. Trenbolon und Acetat hat einfach
also so. Wir haben halt viele Jungs in dieser Szene und auch Frauen mittlerweile. Weil das wird auch immer schlimmer, auch immer mehr präsent, das Thema bei Frauen. Auch da werden die
Trenn oder generell Stoff.
Ja, auch ja. Da verschwimmen die Grenzen immer mehr von Sachen, wo Frauen früher gesagt haben, fass ich nicht an.
Dann verschwimmt auch die Grenze von Frau zu Mann.
Das ist das nächste Problem, was wir haben. Also wir haben Aggressionsprobleme, wir haben psychische Probleme wie Panikattacken, was ich gerade schon gesagt habe. Depression, ich kenne ganz viele, die depressiv sind. Ich kenne Wahrnehmungsstörung von sich selbst, ja. Du kennst das.
Also Body Dysmorphia.
Jeder Pumper kennt das. Du guckst in den Spiegel.
Ja, das haben wir, glaube ich, alle ein bisschen.
Scheiße. Und dann guckst du auf die Waage, 110 Kilo. Hä, irgendwie muss ja doch was an mir dran sein.
Ja, fühlt sich aber dünn.
So, und dann halt auch, dass so im Kopf Sachen passieren. Also ich kenne viele männliche Bodybuilder, seid mir nicht böse, Jungs, wenn ihr das seht. Ich nenne keine Namen. Die stehen dann plötzlich da drauf, Transen durchzunageln oder von einer Transe durchgenagelt zu werden. Obwohl die vorher Hardcore-Hetero waren.
Das also, hat mit den Steroiden zu tun.
Aber meinst du, dass ich als
Steroide? Ja, 100 Pro. Ja, ja. Die waren ja vorher nicht so. Das ist ja, also das ist. Mehr. das richtet, die Menge macht das Gift. Das ist ein Gift, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben ja eingangs gesprochen von der Testosteronersatztherapie. Testosteron ist ein körpereigener Stoff. Wenn mir der fehlt, dann wird es mir scheiße gehen als Mann. So ab 30 haben wir das Problem mittlerweile in Europa. Die Nahrung ist scheiße, die wir haben. Das Wasser ist scheiße, was wir hier haben. Und wir haben auch nicht mehr diese Jagdinstinkte, wie es früher war.
Ja, und auch nicht mehr diesen aktiven Lifestyle. So, man fährt nur im Auto und sitzt
richtig,
am Computer.
Und dadurch, unser Testosteron geht krachen, uns wird es als Mann nicht gut gehen dadurch. Also kriegen wir vom Arzt eine TRT verschrieben, um unser Testosteron wieder in Range zu holen. Ein gesundes Mittelmaß. Ab dem Moment, wo ich anfange, mir veterinär, also Tierprodukte reinzupfeifen, Trenbolon, Boldenon. Das dürfen wir nicht vergessen, das sind Medikamente, die hat man genommen, um Schlachtvieh schneller fleischig werden zu lassen, damit wir sie schneller schlachten können und mehr Fleisch hatten. Wenn ich mir das als Mensch reinhaue, Ephedrin ist für inkontinente Hunde, dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn da irgendwo ein Schaden entsteht. Im besten Fall körperlich, im schlimmsten Fall psychisch. Ich habe es mit Absicht so
das
gesagt.
War gut, das war gut erklärt.
Ja.
Wahnsinn. Da hast du also schon die wildesten Geschichten gehört. Ja,
ja, ja. Ja, ja. Also auch regelmäßig erlebt Geschichten von Bodybuildern, die ihre Frauen aus dem Fenster geworfen haben. Es gibt auch ganz viele Geschichten.
Einfach durchdrehen wegen Stoff.
Ja, ja auch Chris Benoit, ganz berühmter Wrestler bei der WWE gewesen, der seine Frau, sein Kind und anschließend sich selber umgebracht hat.
Ja, Wahnsinn.
Auch nachgewiesen, ordentlich on Roids gewesen damals zu dem Zeitpunkt.
Wahnsinn.
Ja. Das ist ja dann auch, du kommst ja dann von einem Problem ins nächste. Du hast als Bodybuilder Schmerzen, fängst an Schmerztabletten zu fressen. Ibu 800 tut es irgendwann nicht mehr. Wir reden von Tilidin, Tramal, Oxycodon.
Schlaflosigkeit Morphium. Wegen Stoff.
Schlaflosigkeit genau, geht los. Du fängst an zu kiffen im besten Fall. Oder frisst Zolpidom, Zolpidem, Tavor, Escitalopram. Das ist bei Stoffern, ich hatte das letztens das Thema, wir nehmen ein Medikament und bekommen eine Nebenwirkung.
Und dann nimmst du ein Medikament für die
das,
Nebenwirkung.
Nehmen das zweite Medikament, um diese Nebenwirkung zu bekämpfen. Das zweite Medikament hat plötzlich eine Nebenwirkung, wir nehmen das dritte Medikament. Also meine Profi-Bodybuilder, um mal Klartext zu reden, die kriegen alle T3, T4, Schilddrüsenhormone. Die kriegen Blutdrucksenker. Die kriegen was fürs Herz. Und das sind nicht die Sachen, die ich bei ESN im Online-Store bestelle, sondern die mir ein Arzt verschreibt. Ja. Wir reden von Missbrauch von Insulin, langkettiges Insulin, kurzzeitiges Insulin, Wachstumshormone. Wo soll es hinführen?
Ein Rattenschwanz, wenn ich aufhöre.
Ja, und das
was würdest du sagen von all diesen, du hast ja gerade verschiedene Kategorien von Pharmazeutika aufgezählt, also Wachstumshormone, Insulin und Steroide oder das andere sind jetzt vielleicht Benzodiazepine oder so. Genau. Was würdest du sagen, welche Richtung davon ist am gefährlichsten?
Boah, der Mischkonsum von allen ist der Untergang. So, also ich will da gar nichts verharmlosen oder hochheben. Benzos sind brutal scheiße. Benzos docken dort an die Rezeptoren, wo Heroin andocken. Also wir wissen, oder jeder, der Geschichten kennt von Heroinabhängigen, es ist ein furchtbarer Entzug. Ich habe das bei jemandem mir sehr nahestehenden dreimal selbst erleben müssen, wie sowas ist. Und wenn wir dann in einen Mischkonsum kommen von Trenbolon, von Benzodiazepan, von Beruhigungsmitteln, von es fängt ja dann auch an mit, dann bist du ja frühst im Arsch, weil du dir ja die Nacht mit Benzos um die Ohren gehauen hast. Das heißt, du fängst dann an, Amphetamin zu ziehen.
Wach zu werden.
Um wach zu werden. Das ist dann bei denen nicht mehr getan mit dem Jack 3D-Booster. Ja?
Der auch schon eigentlich
der hart auch ist. Schon krass ja. ist.
Da habe ich dosenweise gefressen als Jugendlicher.
Früher mal gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich das machen ich konnte. Ich habe früher mal gesagt, zieh lieber eine Line Crystal, das ist wahrscheinlich ja, gesünder, Jack als diesen 3D Jack 3D zu nehmen.
Damals.
Aber es ist so, es ist ein, wie du es gerade so schön gesagt hast, es ist ein Rattenschwanz, der dich früher oder später ziemlich schnell ins Grab katapultieren wird.
Wahnsinn.
Das macht übrigens einen erfolgreichen Bodybuilder aus. Wer hält am längsten am meisten Chemie aus, ohne Nebenwirkung? Und,
das ist
und Genetik.
Ja, das ist ein großer Faktor. Ne?
Darüber spricht keiner. Darüber spricht öffentlich keiner.
Also die Medikamentenresistenz, kann man eigentlich sagen.
Es ja? ist so. Ja, wie genau. lange hält dein Körper diesen ja. Missbrauch aus, ja. ohne zu streiken?
Ja. ja. Wer fällt als letztes?
Ich habe immer gesagt, dass ein großen Steroidenmissbrauch, weißt du auch, ne? das ist genauso gefährlich wie, ja. wie ein Junkie. Das ist
alles, was mit Sucht, glaube ich, zu tun
hat. Ja, ich ja, genau. ich kenne viele Leute, die Stoff nehmen. Ich nehme selber auch Testo, ich nehme auch manchmal ein bisschen Wachstumshormone, aber alles so relativ moderat. Ich habe jetzt nicht da irgendwelche großartigen Nebenwirkungen, also nicht in dieser Richtung, wie du erzählst. Aber ich habe auch in der Vergangenheit, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich oft gesehen, dass Leute auf Trend zum Beispiel geisteskrank eifersüchtig wurden.
Ja.
Geisteskrank so paranoid und, ja. und also zickig war noch so die erste Form, aber später wurde es dann richtig
echt, es ist komisch,
immer Streit dann untereinander und so und verstehen gar keinen Spaß mehr.
Es kommt auch darauf an, hast du dort einen Probanden, der, sage ich jetzt mal, gefestigt ist, im Leben steht, so. Also wenn ich dich jetzt hier heute erlebe, wir sehen uns das erste Mal, du wirkst psychisch gefestigt auf mich. Ich würde nie Trenn anfassen.
Ich auch nicht, auf keinen Fall.
So, das ist so, Fernando schätzt mich immer so sehr gut ein und wir machen immer unsere Witze miteinander und so. Und er hat ja vorhin schon gesagt, schrei nicht wieder rum und raste nicht wieder. Also ich bin ein impulsiver Typ.
Ja, okay. Aber nee, das bin ich nicht.
Man muss auch dazu sagen, er hat 2 Jahre mehr Lebenserfahrung als ich. Aber ich sage immer, Stoff bringt das zum Vorschein, was eh in dir drin ist.
Ja. So ein bisschen wie Alkohol, ne?
Und da muss man dann halt einfach, da muss
Alkohol
man einfach
ist auch
seine,
so.
Da muss man einfach seine Grenze kennen. Und ich habe einmal mein Leben Trenn angefasst. Da
ach, war, hast du,
okay. da ich, nach meiner Haft habe ich einmal Trenn probiert, Acetat ebenfalls. Das endete damit, dass meine damalige Lebensgefährtin, mit der ich im Urlaub war in der Türkei, im Adam und Eva Hotel, kennt glaube ich jeder, geiles Hotel.
Ja.
Leider eine Entzündung an der Gebärmutter hatte oder irgendwas und wir dort keinen Spaß haben konnten. Und meine Reaktion darauf war, dass ich das Waschbecken aus diesem Bad ausgebaut habe und in die Dusche geschmissen habe.
Also doch schon leicht angespannt.
Also, Trenn war nicht gut.
Als ich dann fertig war,
unterm Strich, nee.
Als ich dann fertig war, das Zimmer dort zu renovieren, habe ich für mich entschieden, Trenn fasse ich nicht mehr an.
Ja.
So. Wenn du das jetzt so erzählst, fällt mir gerade ein, ich habe mit Anfang 20 habe ich auch mal Testosteron genommen, dann 10 Jahre ungefähr nicht. Ungefähr 10 Jahre, weil ich damals auch gesundheitliche Probleme hatte und dann jetzt nehme ich wieder Testo seit 9 Monaten ungefähr. Ein bisschen Testo, ein bisschen Wachs. Und jetzt fällt mir aber ein, damals, da war ich 21, doch da war ich auch schon aggressiv von Testo. Das weiß ich noch. Da hat meine damalige Frau auch schon sehr darunter gelitten. Da habe ich auch schon manchmal so richtige Wutanfälle bekommen. Deswegen, das habe ich aber jetzt gar nicht, überhaupt nicht.
Ich bin super entspannt. Ist es ja in Deutschland so, dass die so sagen, so die TRT-Patienten bestenfalls so ab 30.
Ja, ich bin 32 jetzt.
Da haben wir uns die Hörner abgestoßen, so weißt du, und dann kannst du den auch mal so ein bisschen.
Ja. Also Nando hat das ja auch perfekt.
Ich hab auch klar, Testo, aber ich war nie aggressiv.
Aber das ist auch, das kommt auch darauf an, was für eine Testo nimmt man, ich kriege ja auch.
Ich war auch schon mal auf Trenn. Also ich habe auch schon Trenn genommen.
Okay. Und wie war das für dich?
Ja. ja. Nee. Also bei mir war es so.
Konntest du schlafen oder Schweißausbrüche? Oder?
Schweißausbrüche, ja.
Der schläft eh nicht. Der schläft, ach, der schläft nicht, dieser okay. Mensch. Ich schwöre dir. Er ist
immer wach.
Ich gehe in Hamburg um 4 Uhr ins Bett. Ja, ich gehe hier noch ein bisschen hier, dies, das, bla. Ich werde um 12 Uhr wach. Ich bin im Arsch. Ich denke mir, wo bin ich? Wie heiß ich? Was tut mir heute weh?
Ja, ja. Ja.
Ich gucke aufs Telefon. Der hat schon 20 Mal bei mir angerufen. Schickt mir Selfies vom Frühstück, von der Elbbrücke, von hier, von Palmausplastik. Dann hat er kurz ein Boot entladen am Hafen. Dann hat er einer Frau über die Straße geholfen. So, Dings, keine Ahnung, wann der Mensch
ist. Ist einfach auch, so bei dir oder ja. trinkst du viel Kaffee?
Nee, eigentlich nicht so.
Aber auch nicht viel Schlaf.
Eigentlich nicht so, ich brauche nicht so viel Schlaf, aber bei mir ist es so, wenn ich später als 8 oder 9 Uhr aufstehe, denke ich, ich habe den Tag verpasst.
Kann ich verstehen.
Und bei mir ist das dann so, dann ist der Tag so für mich so wirklich, ich bin schwierig bei dem Thema. Ich mag das nicht zu spät aufzustehen, ich mag nicht zu verschlafen. Ich bin generell ein sehr pünktlicher Mensch. Ich mag einfach, keine Ahnung, ich
gibt dir vielleicht auch das Gefühl, alles im Griff zu haben,
genau,
wenn du früh aufstehst?
Genau, ich mag einfach sehr, wenn es alles wirklich Struktur hat.
Ja.
Ja, nicht in den Tag reinleben und ich plane gerne schon die Tage und mach dann und tu dann. Klar kann immer irgendwas dazwischen kommen, gerade in dem Leben, was wir so leben.
Was das kommt auch von den vielen Jahren Knast.
Ja,
das ist eine,
ja. 100%, das kommt auch davon. Und ich mag halt dieses strukturierte Leben, bin ich einfach Fan von. Und Ben ist dann halt so, er hat dann Mittagsschlaf, dann so, dann hier, dann, ne, also, ja, und bei dem Mittagsschlaf ist dann quasi der Schlaf, den ich dann eigentlich abends oder nachts habe. So von der Dauer her ist sein Mittagsschlaf. So
ein Powernap.
Ja, so.
Ja, aber ein Powernap ist bei mir 2 Stunden.
4.
3.
So, ja, 4. So, es gab schon Tage, geht er 15 Uhr ins Bett, wird um 19.30 Uhr oder 20 Uhr wach, es also, gab schon 5 Stunden, wo wir noch was drehen wollten. Ne, heute lieber, machen wir morgen. Ne?
Und dann frage ich dich, wollen wir trainieren gehen? Das ist so, ich gehe 20 Uhr trainieren und der zeigt mir einen Vogel.
Ja, ich kann das.
Sag mal, Digga, was für 20 Uhr, Alter?
Vor 12 Uhr mein Training absolviert
haben. Ich finde abends auch ganz geil. Ich bin dann mehr geladen mit Kohlenhydraten. Ich habe mehr
Pumpe. Ja, das ist mein Mann. Ich brauche meine 3 Mahlzeiten im System, bevor ich ins Training gehe.
Ich finde das gar nicht. Warum? Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, der menschliche Körper ist wie ein Akku. Wenn du schläfst und stehst auf, bist du bei 100%. Selbst wenn du die ganze Zeit nur auf der Couch sitzt, verbraucht, wenn du dein Handy jetzt einfach hinlegst und benutzt es nicht, verlierst du ja trotzdem Akku. Und ich glaube, im Schlaf...
Der Körper auch, ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, im Schlaf baust du auf. Und ich glaube einfach,
wenn also zum Beispiel für mein persönliches Empfinden, ich fühle mich morgens nicht so fit. Ich bin so ab Nachmittags, da geht es mir richtig gut. Und ich meine, dauert manchmal so ein bisschen.
Und ich habe dann das Gefühl, dass ich dann schon viel Prozent von meinem Akku verbraucht habe. Selbst wenn ich auch Nahrung zu mir geführt habe. Trotzdem habe ich ja... ich bin nach da gefahren, hier ein bisschen gegangen, da, hier gequatscht und so weiter. Und habe dann vielleicht auch was Falsches gegessen. Wenn der, sagen wir mal, der Ernährungsplan, so, ja. Den habe ich jetzt gesucht.
Der ist bei uns
im Arsch. Genau, wenn der dann komplett für den Arsch ist und du hast dann falsche Sachen gegessen, dann wirst du träge, dann hast du dann keinen Bock, dann hast du und dann musst du nur was falsch essen, weil vielleicht schaffst du eine Mahlzeit nicht, willst zwischendurch schon was essen und so weiter und so fort. Und was für mich persönlich gerade in meinem Leben der Punkt ist, warum ich morgens trainieren gehen möchte, ich weiß nicht, wie der Tag sich entwickelt. Wenn ich morgens mein Training gemacht habe, habe ich mein Training gemacht.
Abgehakt.
Genau, Haken drin hintergemacht, wenn ich dann sage, ich gehe um 18 Uhr und ich weiß nicht, was um 18 Uhr dann bis dahin, was kommt danach, was schiebst du auf und dann haben wir auf einmal 22, 23 Uhr und dann auf einmal sagst, ey, heute gehe ich nicht zum Training, dann hast du das Training nachher verkackt. Und dann bin ich lieber der Fan davon, der dann 6 Tage die Woche morgens geht und ich hake es dann ab und dann habe ich es erledigt.
Ich bin auch gerne morgens, ich mag auch am liebsten mein Morgentraining machen, bevor 12 am liebsten. Ja. Dann ist die ganze Zeit so ein bisschen die Sehne geputzt. Ja, dann ist der Tag so bereit für mich.
Also wenn wir 4 Mal in Urlaub fahren, ich gehe mit Harry trainieren, dann geht ihr wieder zusammen trainieren.
Ja, genau. Ja, können wir auch, kein Problem. Ja. Früher war das so immer, wo ich aktiv war mit Wettkämpfen, da haben wir auch immer abends, weil die verschiedenen Vereine, natürlich wenn Leute fahren von Arbeit, wenn man das natürlich so die normale Zeit war immer so 19 Uhr bis 21 Uhr.
Ja, oder so Kampfsport, ne?
Ja, 18 Uhr bis 20 Uhr. Aber da hatte ich immer tierisch viel Probleme. Also ich schlafe auch ganz wenig.
Wie viel schläfst du,
Bruno? Ja, da konnte ich ja auch.
Aber jetzt aktuell meine ich, wie viel schläfst du?
4 bis 5. Oh, nee, nicht viel.
4 bis 5 Stunden?
Ja, sowas, in dieser Reihe. Ja. Manchmal schlafe ich. Also, als Beispiel, gestern bin ich um 2:30 eingeschlafen. 4:45 bin ich wieder aufgestanden, weil ich wollte mein Training machen, bevor hier. Sind wir hingefahren, habe ich den Marc gefragt, ob er schnell den Auto fahren kann, eine halbe Stunde. Ich brauche nur eine kleine Powernap. Ja, aber ich glaube auch, das kommt auch durch die Selbstständigkeit, wenn man sehr viele Sachen macht und manchmal ist mein Kopf...
Verantwortung.
Ja, genau. Andy hat das auch perfekt gesagt. Wir haben auch gerade drüber, diesen Schlaf. Er sagt auch, wenn er ins Bett liegt, irgendwie das, ja, weiß ich nicht.
Der Kopf arbeitet.
Ja, genau. Und dann denke ich über das und dann ist das passiert und dann hat man irgendwie einen Angestellter vielleicht etwas geklaut hat durch die Nacht in der Gastro-Welt und dann dies und das und einer hat gekackt in den Pissoir in meinen Café und ne, und alle möglichen, einfach komische Sachen, ne, was da alles passiert. Ne?
Ja.
Und ja.
Stopp, Schlaf ist, ist, lang, ne? Schlaf ist schon wichtig. Schlaf ist schon wichtig. Aber ich merke es selber auch. Ich bin, wann waren wir hier? Wir waren gestern noch was essen.
Hier waren wir im Hotel.
So, ich bin um 5:30 eingeschlafen da irgendwo und war um 10 Uhr wach. Und dann hat aufs Telefon schon geklingelt. Dann da 2 Stunden telefoniert, da 1 Stunde telefoniert. Da... ist halt momentan auch teilweise eine schwierige Zeit, nicht jetzt bei mir selber, sondern bei gewissen anderen Personen, wo man vielleicht helfen kann.
Also du bist dann halt so ein bisschen involviert und dann, ja.
Genau, ich bin einfach nicht der Fan davon, dass man untereinander Feuer macht, sondern dass man vielleicht gewisse Leute an einen Tisch holt und dass dann diverse Sachen aufhören. Und ich glaube, da sind wir in einer Sache ganz gut unterwegs. Wenn die Sache irgendwann mal stattgefunden hat, kommen wir gerne wieder, dann erkläre ich euch, wie das so alles passiert ist.
Auf den Geschichte freuen wir uns auch drauf zu hören.
Ja, die wird spannend.
Die behalten wir uns auch fürs nächste Mal.
Für das nächste Mal. Das
ist ein brandheißes Thema, aber
das war ein geiles Gespräch.
Und wir waren noch nie zuvor in einem anderen Podcast. Ihr seid der erste Podcast, wo wir waren.
Dann ist es uns umso mehr
danke dafür.
Ja.
Umso sonst eine Ehre.
Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Umso mehr.
Ja, freut uns.
Ja. Gut, dann gehen wir im Anschluss was essen. Freue ich mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ja, sehr schön, euch beide kennenzulernen.
Richtig spannende Geschichte.
Ich wünsche euch weiterhin noch viel, viel mehr Erfolg mit eurem Kanal, dass es alles noch viel größer wird.
Euch auch.
Und dass hoffentlich die Mainstream-Medien da euch irgendwann mal auch mal in Ruhe lassen.
Nee, wir wollen weitermachen, ist gut.
Ja.
Momentan bin ich gestärkt, jetzt können wir noch ein paar Dokus machen.
Man muss immer das Positive sehen. Das ist ja auch,
da
kommt auch viel mehr Aufmerksamkeit
richtig.
Auf euch.
Deswegen.
Und
RTL, Pro7.1, Fernando S., haut noch ein paar Sachen raus.
Mag weiter so, wie ihr das macht. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich kenne auch sehr viele andere, das sehr viel spannend. Und ja, hat uns sehr gefreut, dass ihr hier so Gast war. Sehr
Männer, gerne. Vielen Dank. Und liebe Leute, abonniert bitte unseren Kanal High Pressure Podcast. Folgt auch unseren Gästen, folgt uns persönlich. Instagram ist alles unten verlinkt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
Macht's bye, gut, bye. Leute. Macht's gut.